Bürgerfunk bei Radio Köln.
Alle Welt on Air.
Jo, hi Rebecca.
Ja, hi Lea. Na, wie geht's?
Gut, und dir?
Doch, auch ganz gut soweit. Sag mal, hast du heute Abend schon was vor?
Nee, hab ich nicht.
Ja, hast du vielleicht Lust, mit ins Rautenstrauch-Jobs-Museum zu einer Veranstaltung zu kommen? Da geht's um den Kongo und ja, die Verbindung zu Handys und so.
Stimmt, ich habe auch heute einen Sticker an der Ampel gesehen, da stand drauf, mein Handy finanziert den Krieg im Kongo.
Ja, ich glaube schon. Ich weiß nicht, ob das die gleichen Leute sind, aber genau. Da kommen heute Abend wohl so mehrere Referenten, auch zwei Kongolesen. Und ich wollte auf jeden Fall das Aufnahmegerät auch mitnehmen, weil vielleicht ist ja auch irgendwie Stoff für eine Sendung dann dabei.
Ja, cool, ich bin dabei. Treffen wir uns da.
Jo, machen wir. Prima. Bis dann.
Bis dann. Tschüss.
Ciao. Ja, und wir haben dann nach der Veranstaltung auch ein Interview mit Herrn Hütz-Adams vom Südwind-Institut gemacht. Und er hat uns erstmal einfach auch so die ganz grundlegenden Fragen beantwortet, was zum Beispiel ein Handy überhaupt ist.
Naja, ein Handy ist für uns erstmal so ein Hightech-Gegenstand, den wir in Händen halten, gerade wenn wir die Smartphones haben. Aber auch diese Hightech-Gegenstände bestehen aus ganz simplen Rohstoffen. Man schätzt, dass in einem Handy alleine 30 Metalle ungefähr drin sind. Das reicht von Kupfer und Aluminium bis zu Indium, Gallium, Tantal und anderen Dingen, die man vorher nie gehört hat. Also ein Handy ist eine Mischung aus ganz simplen Rohstoffen, viel Technik, um diese weiterzuverarbeiten, viel Arbeitskraft, um die Geräte zusammenzusetzen und dann die Software halt.
Mir ist jetzt immer noch nicht ganz klar geworden, was hat denn jetzt mein Handy mit dem Krieg im Kongo zu tun?
Also es gibt eine ganze Reihe von Rohstoffen, unter anderem eben das relativ seltene Metall Tantal, was ich unbedingt für ein Handy brauche und was unter anderem aus dem Ostkongo kommen kann. Und da wiederum ist es möglich, dass mit den Erlösen aus den Minen Rebellen finanziert werden, die mit den Erlösen Waffen kaufen und Krieg führen. Also so kann eine Spur direkt vom Krieg im Kongo über viele Zwischenstationen in mein Handy führen.
Wir sind die Rebellen.
Im Ostkongo bekriegen sich über 40 Milizen untereinander. Die Rebellen kommen sowohl aus dem Kongo als auch aus den Nachbarländern. Nach dem Völkermord in Ruanda 1994 besetzten sie die Region und haben bisher massive Menschenrechtsverletzungen begangen.
Die Journalistin Birgit Morgenrath fasst die Situation so zusammen.
1,7 Millionen Menschen sind nur in den beiden Ostprovinzen auf der Flucht. Männer wurden gefoltert, Frauen massenhaft auf brutalste Weise vergewaltigt. Auch das möchte man sich nicht genau vorstellen, aber Menschen, die vor Ort waren, Ärzte, die vor Ort waren, können darüber schlimme Dinge erzählen. Kinder wurden als Kindersoldaten missbraucht. Und man kann eigentlich sagen, Millionen Menschen in dieser Region sind traumatisiert. Durch Milizionäre, aber auch durch die Soldaten der Regierungsarmee. Denn alle kämpfen und konkurrieren um diese Rohstoffe. Ich sage es jetzt mal relativ einfach. Jeder stellt sich die Frage, wie komme ich an diesen Reichtum der Mineralien, die hier in der Erde ruhen, dran.
In seinem Buch Kongo, eine Geschichte, analysiert David van Reybrouck:
Kein anderes Land auf der Welt hat es mit seinen Naturreichtümern so gut getroffen wie der Kongo. Jedes Mal, wenn in den vergangenen 150 Jahren auf dem Weltmarkt akute Nachfrage nach einem bestimmten Rohstoff herrschte, zeigte sich, dass der Kongo über riesige Vorkommen der begehrten Güter verfügte und die Nachfrage mühelos befriedigen konnte. Elfenbein in der viktorianischen Zeit, Kautschuk nach der Erfindung des luftgefüllten Reifens, Kupfer in der Zeit der vollen industriellen und militärischen Expansion, Uran während des Kalten Krieges, Strom aus Wasserkraft während der Ölkrise der 70er Jahre, der in andere afrikanische Länder exportiert wurde, Coltan in Zeiten der mobilen Telefonie. Die Wirtschaftsgeschichte des Kongo zeichnet sich durch unwahrscheinliches Glück aus, aber auch durch eine unwahrscheinliche Misere. Von den sagenhaften Gewinnen kam für gewöhnlich kein Krümel bei der Mehrheit der Bevölkerung an.
Die Bevölkerung im Kongo ist durch die Kolonialgeschichte dazu gezwungen worden, die Ausbeutung durch fremde Mächte jahrhundertelang hinzunehmen. So schreibt Monika Sachs in ihrem Artikel »Weißer König, schwarzer Tod«, dass während der Herrschaft des belgischen König Leopold II. Unmenschliche Sklavendienste verrichtet werden mussten. Laut einer Volkszählung im Jahre 1911 kostete die Kolonialpolitik 25 Millionen Kongolesen das Leben. Dennoch hält im Jahre 1960, als der Kongo unabhängig wird, der belgische König folgende Rede.
Die Unabhängigkeit des Kongos stellt den Höhepunkt des Werkes dar, welches vom Genie des Königs Leopold II. Entworfen, von ihm mit zähem Mut umgesetzt und schließlich von Belgien mit Ausdauer fortgesetzt wurde. Es ist nun an Ihnen, meine Herren, zu beweisen, dass wir recht daran taten, Ihnen zu vertrauen.
Vor Wut zerknüllt Patrice Lumumba, der Präsident des Kongos, die Rede, die er geschrieben hatte, und antwortet mit folgenden Worten.
Wir sind zutiefst stolz auf diesen Kampf der Tränen, des Feuers und des Blutes. Denn es war ein edler und berechtigter Kampf und unentbehrlich, um der erniedrigten Sklaverei, die uns gewaltsam auferlegt wurde, ein Ende zu bereiten. Das war unser Schicksal während der 80 Jahre der Kolonialherrschaft. Noch sind unsere Wunden frisch und zu schmerzhaft, um sie aus unserem Gedächtnis zu verbannen. Wir mussten zermürbende Arbeit leisten, zu einem Lohn, der uns nicht ermöglichte, den Hunger zu stillen, uns zu kleiden und in anständigen Verhältnissen zu wohnen und unsere Kinder als geliebte Wesen großzuziehen.
Egal welches Mobiltelefon, welchen MP3-Player, DVD-Rekorder, Laptop oder welche Spielkonsole, man findet im Inneren ein kleines grünes Labyrinth, auf dem allerlei Unbegreifliches festgesteckt ist. Die tropfenförmigen, grellbunten Perlen, das sind die Kondensatoren. Wenn man sie aufkratzt, hält man ein Bröckchen Kongo in der Hand.
Was die aktuelle Situation im Ostkongo angeht, liegen uns relativ unterschiedliche Informationen vor. Eigentlich redeten fast alle Quellen von katastrophalen Abbaubedingungen. Germanwatch, ein Verein, der sich für globale Gerechtigkeit einsetzt, schreibt, 50.000 Kinder arbeiten in der Demokratischen Republik Kongo im Bergbau. Manche von ihnen sind erst 7 Jahre alt. Die Rede ist auch von Sklavenarbeit unter vorgehaltener Waffe. Dann meldete kürzlich der Guardian, dass angeblich 112 von 155 Minen mittlerweile konfliktfrei seien, was immer das heißt. Und Michael Döring gab während der Veranstaltung zu bedenken, dass die Arbeit in den Minen relativ lukrativ sei.
Ich würde aber trotzdem sagen, dass der Bergbau ein wichtiger Teil der Wirtschaft im Ostkongo ist. Das ist zu lukrativ, da leben zu viele Menschen davon. Da wird auch für die Bergarbeiter zu gutes Geld verdient. Man darf sich das auch nicht so vorstellen, dass das alles Sklaven sind, sondern das ist hochgefährliche Arbeit. Aber im Verhältnis zu dem, was man beispielsweise auch als Subsistenzbauer verdienen kann, ist es relativ gut bezahlte Arbeit.
Leider haben wir keinerlei Möglichkeiten, diese Aussagen selbst zu überprüfen. Probleme gibt es aber nicht nur beim direkten Rohstoffabbau in den Minen, sondern auch in den Weiterverarbeitungsbetrieben.
Nicht nur im Kongo gibt es große Probleme bei der Förderung von Rohstoffen. Auch die Arbeitsbedingungen zum Teil, da wo die Teile gefertigt werden, sind verheerend schlecht. Mit 60, 70 Stunden Wochen in den Fabriken und äußerst schlechten Arbeitsbedingungen, Vergiftungen durch Chemikalien, mit denen man hantiert. Unternehmen sollen endlich wieder für die ganze Kette Verantwortung übernehmen.
Wenn man dann aber vor 2 Jahren mal eine Kalkulation gesehen hat, dass in so einem durchschnittlichen Apple-Handy 6 Euro Lohnkosten drin sind und man dann immer noch den billigsten Lieferanten meint, suchen zu müssen. Und diese Selbstmordwelle beispielsweise in den Fabriken in China hatte, die für Apple produzierten, dann zeigt sich das auch entlang des Restes der Kette. Bei den Handys noch Probleme existieren, die beim Coltan anfangen, aber die ganze Kette entlang gehen.
Ein Zuliefererbetrieb, der in den Medien traurige Berühmtheit erlangte, ist Foxconn, der für Apple produziert. Die Band Crazy Jaw hat das in einem Song verarbeitet.
Wenn die Menschen lieben will, muss sie stark haben.
Stop for the night with the lights turned off. It's the strangers they say. So they say.
Ja, hier ist Alex von der Band Crazy Jaw. Wir haben den Song Foxconn geschrieben in der Zeit, in der Foxconn vor allem in den Medien war, wegen der Selbstmorde von Menschen, die bei Foxconn gearbeitet haben. Und im weiteren Sinn, ja, geht es in dem Song auch vor allem darum, dass unser Konsum hier an Elektronikprodukten auf anderen Teilen der Erde dazu führt, dass sich Menschen ihr Leben lassen müssen.
Läuft und ich bin heute auch durch Köln gelaufen und habe mir die gleichen Fragen gestellt und es gab immer wieder die gleichen Antworten und dann habe ich ein Plakat gesehen. Auf dem Plakat stand: Welches Handy ist das Beste, das Neueste? Nur bei Vodafone gibt es jedes Jahr ein neues Handy. Jedes Jahr ein neues Handy bei Vodafone. Da habe ich mir gedacht, da spinnen die vielleicht. Also wie kommt Vodafone dazu, solch eine Werbung zu machen, so ein Produkt zu verkaufen? Also geht's noch? Bei Vodafone, hallo?
Hallo, Michael. Erstmal ganz vielen lieben Dank für deine Kritik. Allerdings, das muss ich hier ganz deutlich sagen, handelt es sich hier wohl um ein Missverständnis. Denn über den Werbespot im Radio oder auch auf Plakat, diese Werbekampagne, die du eben angesprochen hast, da können natürlich nicht alle Details und Bedingungen einer solchen Aktion bekannt gegeben werden. Eine Bedingung dieser Aktion ist zum Beispiel, dass das vorher erhaltene Gerät in möglichst gutem Zustand wieder an uns zurückgegeben wird. Und ansonsten, und das muss man auch ganz ehrlich sagen, wird mit dieser Aktion ja letztendlich dem Wunsch des Kunden, also auch deinem Wunsch, lieber Michael, entsprochen. Und immer mehr Kunden, auch du, Michael, wünschen ja ein neues Gerät nach bereits einem Jahr Vertragslaufzeit.
Einem Jahr Vertragslaufzeit. Nein, jedes halbe Jahr ein neues Handy. Jeden Monat ein neues Handy.
Viele Grüße, Sina, Vodafone Deutschland.
Also Unternehmen haben sich lange auf die Behauptung zurückgezogen, dass sie ja in der Regel die Handys gar nicht mehr selber fertigen lassen. Also Apple, Nokia und so weiter. Also Samsung hat noch ein paar eigene Fabriken. Und haben dann immer gesagt, ja, wir haben nur Lieferanten und wir wissen nicht, was davor passiert. Es ist aber so, dass bei Qualitätsanforderungen haargenau durchgesetzt wird, was durch alle Stufen durch in den Handy rein darf, wie rein der Rohstoff verarbeitet sein muss, wie er zusammengesetzt wird. Für Qualität hat man entlang der ganzen Kette bereits Kriterien und Standards. Und die gleiche Verantwortung muss auch bei sozialen Dingen übernommen werden. Wenn morgen reihenweise Smartphones anfangen zu brennen, weil eines der Bestandteile aus einem unsicheren Rohstoff hergestellt würde, dann würde man den Handyhersteller verklagen. Wenn ich morgen nachweise, dass er sein Handy 2 Cent billiger anbieten konnte, weil er Rohstoffe aus dubiosen ostkongolesischen Quellen gekauft hat, kann ich ihn nicht verklagen. Und da hängt was schief in unserem System.
Wir finden, wenn der Produktionsprozess von Mobiltelefonen globalisiert ist, dann sollte auch ein globales Arbeitsrecht geschaffen werden, das garantiert, dass alle beteiligten Menschen von den Gewinnen profitieren.
Zwar gibt es in der Demokratischen Republik Kongo Bergbaugesetze und Arbeitsrechte, aber nur auf dem Papier. Es fehlt an den notwendigen Strukturen und Kontrollmechanismen, um sie umzusetzen. Dazu kommen geografische Faktoren, die eine Kontrolle der Rohstoffregion beinahe unmöglich macht. Die Minen befinden sich im Osten des Kongos, 2000 Kilometer entfernt von der Hauptstadt Kinshasa. Es gibt keine Straßen, die beide Teile des Landes miteinander verbinden.
Wer macht Gewinn mit den Rohstoffvorkommen im Ostkongo?
Es waren multinationale Bergbaukonzerne, obskure Minifluggesellschaften, notorische, aber ungreifbare Waffenhändler, zwielichtige Geschäftsleute in der Schweiz, in Russland, Kasachstan, Belgien, den Niederlanden und Deutschland, die beim Hehlen der Rohstoffe aus dem Kongo absahnten. Sie agierten auf dem sehr freien Markt. Politisch war der Kongo eine Katastrophe, ökonomisch ein Paradies. Für so manchen jedenfalls. Gescheiterte Staaten ermöglichen die Erfolgsgeschichten eines überhitzten globalen Neoliberalismus.
Wird der Krieg wegen Rohstoffen geführt? Oder sind die Rohstoffe nur das Mittel, um den Krieg finanzieren zu können?
Ich komme selber aus Kongo. Ich fühle mich betroffen. Diese Thematik für Kongolese ist es mit Emotionen, mit Wut verbunden. Weil lassen wir Esklavagismus, Kolonialisation, lassen wir ab 1996 bis jetzt ungefähr über 12 Millionen Tote in Kongo. Nur wegen Rohstoffe. Nur wegen Rohstoffe.
Und auf diesen Dokumenten konnte man da sehen, dass Eisenhower entschieden hat, dass Lumumba eliminiert werden soll, weil er drohte, dass Kongo unter seiner Führung die Rohstoffinteressen der USA in Kongo beenden würde.
Ich muss gestehen, ich bin etwas kritisch dieser Konfliktressourcendebatte gegenüber. Ich bin persönlich der Überzeugung, dass Blutkoltan oder Konfliktressourcen zu den geringsten Problemen des Kongos gehören, vor allem des Ostkongos.
Die Rohstoffe waren nie die einzige Finanzierungsquelle für Rebellen. Es gab auch im Kongo immer wieder Rebellengruppen, die sich komplett über Steuern finanziert haben oder die auch über das Plündern von Städten ihre Soldaten bezahlt haben. Also Rohstoffe allein würden den Krieg nicht stoppen können, aber das zeigt dann doch nochmal, wie globalisiert dieser Krieg ist, und ein Bild, was man auch oft im Kongo gesehen hat, waren Kindersoldaten.
Der Ostkongo-Krieg ist im Interesse der deutschen Industrie. Fast alle Bürgerkriege im Ostkongo werden von deutschen Firmen finanziert.
Also man sollte hier nicht sagen, wir müssen nur ein bisschen selbstbewusster auftreten. Wenn wir selbstbewusster auftreten, dann tritt die Gegenseite militärisch auf. Das ist die Erfahrung seit der Unabhängigkeit. Das ist die Geschichte von Lumumba. Lumumba wurde nicht ermordet, weil er die Gefahr gesehen wurde, er könnte vielleicht sich zu nah an die Sowjetunion angliedern. Lumumba wurde ermordet, weil er eine Idee von einem Panafrikanismus hatte, von einem gemeinsamen, starken Auftreten von Afrika und ganz definitiv beschrieben hat, wir wollen unsere Wirtschaft, unsere Rohstoffe selber bestimmen. Wir wollen eine eigene Industrie aufbauen. Das Hauptproblem ist doch, dass es keine verarbeitende Industrie gibt, dass nur Rohstoffe verkauft werden können, also die Grundmaterie unseres Reichtums. Und das immer auch verhindert worden ist, auch von der Entwicklungspolitik, dass in diesen Ländern eigene Industrien aufgebaut werden konnten. Und wenn das jemand versucht hatte, dann wurde er ermordet. Und der Kongo war Privatbesitz des belgischen Königs und war kolonialisiert und ist nicht erst seit dem Krieg, über den wir jetzt reden, den aktuellen Krieg, sondern ist über lange Zeit, über Jahrhunderte von Kriegen überzogen worden, die von hier ausgingen und wo von hier die Interessen bestimmt wurden.
Welche Möglichkeiten haben wir, diese Aussagen nachzuprüfen? Wem glauben wir? Und warum darf ich ein Handy kaufen, wenn ich nicht weiß, ob es Krieg finanziert oder nicht?
We're sorry, the number you have reached is not in service. Please check the number or try your call again. This is a recording.
Der Kongo ist kein geradliniger Fluss. Sein Lauf beschreibt einen Dreiviertelkreis gegen den Uhrzeigersinn. So als würde man den Stundenzeiger 45 Minuten zurückdrehen.
Zurück nach Europa. Ist der Konsument für eine ethische Herstellung verantwortlich? Julia Otten von Germanwatch meint dazu.
Die kritische Anmerkung, wie viel wir wirklich auf dem Rücken der Verbraucher in puncto Lösungsansätze abwälzen. Ich denke, da sind wir uns sehr einig. Wir brauchen dann eine verbindliche politische Rahmensetzung in großen Teilen. Dennoch gibt es natürlich Aspekte, oder ist natürlich unsere Lebens- und unsere Wirtschaftsweise hier vor Ort auch ein Teil des Problems.
Auch Friedel Hütz-Adams befürwortet keinen völligen Konsumverzicht. Wegen der starken Abhängigkeit von mindestens 2 Millionen Minenarbeiterinnen und Arbeitern im Ostkongo könnte auch ein plötzlicher Preiseinbruch oder eine verringerte Nachfrage gravierende Konsequenzen haben.
Wenn wir einen Recyclingkreislauf hier aufbauen würden und auf 2/3 der Neuverkäufer von Handys verzichten würden, hätten wir viele dieser Probleme nicht. Was wir dann allerdings hätten, wären 2 Millionen Kleinschürfer im Kongo, die kein Einkommen mehr haben. So globalisiert funktioniert die Welt mittlerweile, dass wenn der Handyabsatz zusammenschrumpft, die 2001, als die große Weltwirtschafts- und die Handy-, die IT-Krise war, dass der Tantalpreis in den Keller stürzte, von den 800, 900 Dollar, die ich genannt habe, auf 20, 30 runter, was dann im Osten des Kongos dazu geführt hat, dass Rebellenorganisationen natürlich weiterkämpfen wollten und sich andere Einnahmequellen gesucht haben, bis hin dazu, dass die ganze Städte zur Plünderung freigegeben haben. Wir kriegen also alleine mit einem Konsumverzicht oder mit einem Rumdrehen an kleinen Stellschrauben wie Zertifizierungen das Grundproblem tatsächlich nicht gelöst.
Immer mehr Initiativen wollen das Coltan aus dem Kongo zertifizieren. Aber kann das langfristig helfen?
Wir brauchen eigentlich nicht einen Label-Dschungel mit Dutzenden verschiedenen Labels und demnächst haben sie vielleicht auf ihrem Handy kleben, RJC oder ITC und dann wollen sie ein Handy kaufen und wollen sozial verbindlich sein und dann setzen sie sich erstmal einen Tag ins Internet. Wir brauchen einklagbare Rechte. Ich bin erst zufrieden, wenn ich sie verklagen kann, wenn ich feststelle, dass sie wissentlich Menschenrechte brechen.
Auch Mukwengere Chikada von der afrikanischen Gemeinde Köln e.V. sieht die Zertifizierung von Rohstoffen als alleinige Lösung kritisch.
Das ist eine von Lösungen, was wir auch machen könnten. Aber für mich ist diese Lösung noch nicht effizient. Weil ich diese Lösung so sehe, die kommt von Europa. Diese Lösung kommt von Amerika. Sie wollen jetzt alles ganz gut kontrollieren. Mein Großvater hat mir früher gesagt, wenn ein Nachbar dein Stück Land oder das Land wegnehmen will, kannst du ihn nur fragen und sagen, oh, zeig mir die Grenze. Er kann dir die Grenze nicht zeigen. Er wird dir eine falsche Grenze zeigen.
Während Vodafone damit wirbt, 4 Milliarden Euro in mein neuestes Selfie mit Katze zu investieren, schlafen die chinesischen Wanderarbeiter jetzt nur noch zu 8 in den Unterbringungen bei Foxconn und sämtliche IT-Geräte, die an dieser Produktion beteiligt waren, beinhalten Kondensatoren und ermöglichen uns, diese Informationen zu teilen. Wir bedanken uns bei unserem Interviewpartner Friedel Hütz-Adams und den Veranstaltern von Mein Handy und der Krieg im Kongo, im Rautenstrauch-Jost-Museum und im Theater im Bauturm. Auch die szenische Lesung von Aristide Tanaktas Coltan-Rausch, das nächstes Jahr beim Afrikolonie Theaterfestival Premiere hat, war Teil der Sendung. Die Aussagen der Referierenden, die Publikation des Südwind-Instituts, der Artikel Weißer König, Schwarzer Tod von Monika Sachs und das Buch Kongo von David van Reybrouck sind die Quellen dieser Sendung. Glaubt nicht alles, was ihr hört. Checkt unsere Homepage, alleweltonair.de. Bis zum nächsten Mal.